Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Gerald Bayroth. Guten Morgen. Welche Rolle hat Religionspolitik im Wahlkampf in Sachsen und Brandenburg gespielt? Und wenn die Kirchen Empfehlungen aussprechen, interessiert das die Wähler heutzutage überhaupt? Dem gehen wir gleich nach in einem Gespräch. Die katholische Kirche hat seit Anfang des Jahres einen Umweltbischof, so wird Weihbischof Rolf Lohmann inoffiziell genannt. Er versucht, Öko-Themen in den Kirchenalltag zu bringen und das kann mühevoll sein. Außerdem die Abgabe für wohlhabende Muslime, die Zakat, ist nicht beliebt, jedenfalls nicht bei denen, die sie zahlen sollen. Islamische Organisationen klagen über sinkende Zahlungsmoral. Am Sonntag wird gewählt in Brandenburg und in Sachsen. In beiden Ländern ist das Abschneiden der AfD Thema und damit steht plötzlich Religionspolitik auf der Tagesordnung. Die AfD bringt Themen wie Moscheebau, Schächtung und Beschneidung in die Landeswahlkämpfe, Themen, die man dort eher nicht so erwarten würde. Ich bin verbunden mit Philipp Greifenstein. Er betreibt das Online-Magazin Die Eule für Kirche, Politik und Kultur. Er ist Blogger und Journalist und er lädt heute zur Podiumsdiskussion ein. Kirche hat die Wahl. Podiumsdiskussion in Dresden und dort sitzt er auch in unserem Studio. Guten Morgen, Herr Greifenstein.
Guten Morgen.
Herr Greifenstein, welche Wahl hat die Kirche denn in Sachsen und in Brandenburg?
Sie hat immer wieder neu die Wahl, wie sie sich zur Tagespolitik und zu größeren politischen Linien positioniert. Mir ist immer ganz wichtig zu sagen, dass eine Positionierung, die auch unpolitisch daherkommt, am Ende auch eine Positionierung ist. Das heißt, die Kirche hat eine Wahl nicht, sich ganz rauszuhalten.
Wenn sie es denn täte, sich ganz stark zu positionieren, welchen Einfluss hat das heutzutage noch?
Das ist natürlich regional unterschiedlich. Hier in Sachsen gibt es schon eine signifikante Minderheit von Christen und Kirchentreuen dazu. Und die erwarten, denke ich, auch zu Wahlzeiten eine Orientierung ihrer Kirche.
Und die halten sich auch da dran?
Die halten sich da vielleicht nicht vollständig dran. Auch das Milieu der Christen hier in Sachsen ist nicht mehr einheitlich, sondern stark geprägt durch zum Beispiel den Unterschied von Stadt und ländlichem Raum. Und dann gibt es hier traditionell noch Unterschiede zwischen den Regionen, die früher einmal stark pietistisch, heute evangelikal geprägt sind, und einem urbanen Stadtbürgertum.
Wie positionieren sich denn die Kirchen in Sachsen und Brandenburg?
Sehr unterschiedlich. Von der evangelischen Kirche in Berlin, Brandenburg und Schlesischer Oberlausitz haben wir gerade vom geschiedenen Bischof Markus Tröge sehr klare Aussagen, auch in Richtung des Rechtsradikalismus. In Sachsen sieht das anders aus. Dort hält sich die Kirchenleitung mit kritischen Äußerungen gegenüber AfD und Co. zurück.
Und woran liegt diese Zurückhaltung?
Das hat ganz sicher etwas mit einer Scheu vor dem eigenen Klientel zu tun und auch etwas damit, dass die AfD es ganz geschickt angestellt hat, bestimmte politische Inhalte, die konservativen Christen in Sachsen wichtig sind, ins eigene Programm zu hieven bzw. Anknüpfungspunkte zu schaffen. Ein Beispiel dafür ist immer wieder die Familienpolitik oder die Fragen, die sich rund um geschlechtliche Identität herum entspinnen. Und da gibt es Anknüpfungspunkte in ein evangelikales, pietistisch geprägtes Milieu.
Wie beurteilen Sie denn diese Zurückhaltung der Kirchen? Ist das förderlich?
Ja, ich hatte eingangs ja gesagt, Kirche kann nicht politisch sein. Und insofern ist so eine Zurückhaltung auch ein Zeichen, nämlich dafür, dass die Kirche sich eben nicht eindeutig positioniert bei denjenigen, die sich für Demokratie und gleichwertige und gleichberechtigte Lebensverhältnisse einsetzt.
Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, die AfD arbeitet sehr stark so mit so einem Schema wir und die anderen. Wie meinen Sie das?
Ja, da gibt es eine Dichotomie, die immer darüber läuft, zu sagen, wir Sachsen und der Rest des Landes oder wir Deutsche und der Rest des Kontinents. Und das kann man, denke ich, ganz gut durchbrechen aus dem eigenen christlichen Glauben heraus, der solche Grenzen ja überwindet. Und dort, wo das nicht gemacht wird, sondern wo Kirche sich auf so ein Wir und die anderen innen und außen einlässt, da geht sie der AfD natürlich schon ein Stück weit entgegen.
Wenn wir mal diese Themen nehmen, Beschneidung, Schächtung, was fordert die AfD da?
Also beim Schächten ist das recht eindeutig. Da steht in dem etwas sehr selbstbewusst formulierten Regierungsprogramm der AfD, dass das Schächten ohne Ausnahmen in Sachsen verboten werden soll. Das macht natürlich eine Religionsausübung von Juden und Muslimen in Sachsen unmöglich. Und da ist es ganz einfach so, dass man sich hätte wünschen können, dass alle Religionsgemeinschaften in Sachsen gemeinsam, unter eben anderem eben auch die größte, nämlich die evangelische Landeskirche, sich da ganz deutlich positionieren und sagen, so geht es bei uns nicht.
Welche Rolle spielen denn säkulare Atheisten in diesem Wahlkampf? Wir haben jetzt sehr stark betont die Pietisten, aber es gibt ja sicher auch ein starkes Potenzial an Menschen, die mit Religion gar nicht so viel anfangen können.
Genau, das ist hier in Sachsen die Mehrheit der Menschen, wie das zunehmend in ganz Deutschland und vor allen Dingen in Ostdeutschland überall der Fall ist. Aber auch für die hat ja die Kirche ein Angebot zu machen, besonders für diese Menschen, nämlich wenn es darum geht, deutlich zu machen, was ist eigentlich das, was unser Leben trägt, was über das Alltägliche hinausgeht. Und gerade da muss man natürlich sprachfähig werden in einer anderen Form, als dass man immer zum Binnenpublikum spricht. Ich bin mir sicher, dass die politische Argumentation und die politische Sprache der Kirche hier in Sachsen beim Binnenpublikum gut verstanden wird. Von etwas weiter außerhalb wirkt es zaghaft und unentschlossen.
Also Sie sagen, die grenzen sich schon ab, aber man muss das erstmal verstehen, lesen können, ja?
Ja, es braucht, das hat die Sächsische Landeskirche ja nicht alleine, sondern gemein mit allen evangelischen Kirchen in Deutschland ja ein besonderes Geschick, aus öffentlichen Stellungnahmen und Denkschriften dann den Inhalt herauszukristallisieren. Aber in Sachsen ist es schon etwas Besonderes, denn in der Wahlhandreichung der Sächsischen Landeskirche, die gemeinsam mit dem Bistum Dresden-Meißen entstanden ist, da kommt das Wort AfD zum Beispiel oder der Parteiname AfD gar nicht explizit drin vor. Und das ist schon ein Problem. Ich habe das Gefühl, hier wird also in einer Sprache, die über den Verhältnissen steht, gesprochen, was ich für völlig unnötig halte, denn am Ende wissen ja alle, worum es geht und da kann man sich auch deutlich äußern.
In diesen Tagen erinnern wir viel an den Mauerfall, an die friedliche Revolution vorher, an die Stellung der Kirchen dort. Ist die im Vergleich dazu sehr gesunken?
Nein, ich glaube nicht. Das sind natürlich Phantomschmerzen einiger, die sich an der Erzählung festhalten, dass die Kirche zur Wendezeit eine besonders große gesellschaftliche Prägekraft hatte. Und das gehört sicherlich zu einem kompletten Bild dieser Zeit auch dazu, aber dazu, trotzdem ist das der Ergänzung eigentlich würdig. Also wenn die gegenwärtige, stark durch Zweifel, eigene innere Zweifel geprägte Phase in den Kirchen in Ostdeutschland zu etwas nütze, ist dann vielleicht auch zur Klärung der eigenen jüngeren Geschichte, wo und wie hat man sich in der DDR und in den 90er Jahren denn tatsächlich verhalten.
Das Kreuz bei der Wahl und die Kirchen, darüber habe ich mich mit dem Blogger Philipp Greifenstein unterhalten. Heute Abend um 19 Uhr bietet er am Dresdner Institut für Fortbildung eine Diskussion zum Thema an. Herr Greifenstein, vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank. Thank you.
viel bejubelt und viel kritisiert. Heute Nacht ist Greta Thunberg in New York gelandet mit ihrem Segelboot. Eine Aktion, die zeigen sollte, dass es anders gehen kann in Sachen Umwelt. Und eines zeigt die Aktion sicher auch: Umweltthemen brauchen starke Protagonistinnen, starke Protagonisten. Menschen, die mit ihrer Person für die Sache einstehen und sie dann nach vorne bringen. Innerhalb der katholischen Kirche soll Weihbischof Rolf Lohmann der Umwelt ein Gesicht geben. Kann er das auch so gut wie Greta Thunberg? Naja, er ist ein Mann und er ist biblische 40 Jahre älter als Greta Thunberg. Er versucht, ökologisches Denken in den kirchlichen Alltag zu bringen und das ist ganz schön mühevoll. Moritz Küpper hat ihn begleitet.
Rund 50 Menschen sitzen in dem Raum eines Gemeindehauses in Recklinghausen. Trotz des frühen Abends ist es noch heiß. Die letzten Sonnenstrahlen, die durch die Vorhänge scheinen, tauchen den Raum in ein rötliches Licht. Maria Voss hat den Infoabend organisiert. Es geht um Umweltschutz und Klimafragen. Wie lassen sich diese Themen in die Gemeindearbeit integrieren?
Ich begrüße Weihbischof Rolf Lohmann, der seit Januar, glaube ich, richtig, ne? Der Umweltbischof der Deutschen Bischofskonferenz ist. Ein bisschen salopp ausgedrückt.
Lohmann, 56 Jahre alt, Weihbischof aus Xanten, ein großgewachsener Mann mit Brille, Dreitagebart und freundlichem Gemüt, nickt in die Runde. Bei ihrer Herbstvollversammlung vor 2 Jahren beschlossen die deutschen Bischöfe, sich mit der Mitverantwortung der Kirche für die Bewahrung der Schöpfung zu befassen. Im Nachgang dazu wurden, eben unter der Leitung von Weihbischof Lohmann, konkrete Handlungsempfehlungen formuliert, die ein Jahr später verabschiedet wurden.
Wenn es um die Handlungsempfehlung für die Diözesen geht, da geht es tatsächlich darum, steht das Thema Umwelt bei uns selber vorne. Was ist mit unseren eigenen Gebäuden? Wie werden die ertüchtigt? Wie ist es da mit den Energiefragen? Also sind schon konkrete Dinge. Wo kaufen wir von der Kirche ein?
Lohmann, der eben all diesen Fragen als Umweltbischof ein Gesicht gibt, macht eine kurze Pause.
Schauen wir, dass das regional ist oder schauen wir nur darauf, dass es günstig ist? Also gehen wir auch da voran. Was ist mit dem Land, was wir verpachten? Ist es bei unserem Kirchenland so, dass wir sagen, ja, wir wollen Streifen frei halten, bewusst für die Schöpfung?
Letztendlich sei dies für die katholische Kirche schon immer ein Thema gewesen, die Bewahrung der Schöpfung. Doch mit der Umweltenzyklika setzte Papst Franziskus noch einmal ein Zeichen im Hinblick auf bestehende soziale Ungerechtigkeiten und auf die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen. Und somit bekam das Thema auch innerkirchlich Konjunktur. Für Lohmann geht es nun darum, diese Sorgen in konkrete Maßnahmen zu übersetzen.
Dieses Thema muss doch vorkommen in der Verkündigung, in der Liturgie. Da muss das einen Platz haben. Auch das ist wichtig, dass da das Thema vorkommt. Oder dass es vorkommt bei den Fürbitten des Gottesdienstes, dass da einen Hintergrund hat, dass das fest verankert wird für die Bildungshintergründe, dass das also in den Plänen der Schulen aufgegriffen wird für die Fächer. Das halte ich für wichtig. Das Thema muss absolut überall einen Platz bekommen.
Und doch stößt es mitunter an weltliche Grenzen. Mannheim im rheinischen Braunkohlerevier. Es ist ein Samstag im Frühsommer und ein trauriger Anlass. Die örtliche Kirche wird entweiht. Der Grund? Der Ort muss dem Braunkohletagebau weichen, obwohl aktuell offen scheint, ob die Bagger überhaupt noch so weit kommen. Doch die Kirche wurde an den Braunkohlebetreiber RWE verkauft.
Ja, ich bin sehr traurig, dass die Kirche entweiht wird, weil RWE scheinbar noch weiter vorhat, hier alles abzureißen.
Die Menschen nehmen Abschied. Für sie hat die Kirche versagt. Weihbischof Lohmann kann den Frust in der Gemeinde Mannheim verstehen, sucht fast schon verzweifelt nach Worten.
Was können wir an der Stelle noch tun? Ja, das ist ein schwieriges Feld, vor allen Dingen, wo alle Verträge unterzeichnet sind. Das will ich ja nur sagen. Man kann das jetzt deuten als irgendein Herausreden. Das möchte ich nicht, aber ich sehe einfach an der Stelle keine andere Möglichkeit.
Im September gibt es die nächste Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Bischofskonferenz für ökologische Fragen, voraussichtlich in Frankfurt am Main. Insgesamt 3 Jahre soll der Prozess laufen, dann wird evaluiert. Das Beispiel Mannheim jedoch zeigt, Lohmanns Einfluss ist begrenzt, was aber auch an der Machtstruktur der Kirche liegt.
Die Bischofskonferenz ist ein Zusammenschluss der einzelnen Diözesen, aber die Entscheidungskompetenz bleibt immer auf deren Ebene.
Sagt Joachim Frank. Der Journalist, Mitglied der Chefredaktion des Kölner Stadtanzeigers und Theologe, berichtet seit Jahren über die katholische Kirche.
Das ist ja selbst in Themen, die scheinbar oder auf den ersten Blick für die katholische Kirche weitaus neuralgischer sind, ein Problem wie etwa dem Missbrauch. Auch da, es gibt einen Missbrauchsbischof der Deutschen Bischofskonferenz. Selbst der hat es, obwohl das Problem ja allen erkannt ist, bislang nicht geschafft, dass alle Diözesen sich auf die gemeinsamen Beschlüsse überhaupt nur verpflichtet und die umgesetzt hätten. Um wie viel weniger, könnte man dann sagen oder vermuten, kann das ein Umweltbischof?
Frank ist skeptisch, glaubt nicht wirklich daran, dass das Thema innerhalb der Kirche Priorität hat.
Also ich glaube, bei einigen Bischöfen, die immer von Glaubens- und Gotteskrise reden und sagen, das sei das eigentliche Problem der Kirche, wird das ein nachgeordnetes sein. Gerhard Schröder hat mal über Familienpolitik von Gedöns geredet. Das war, glaube ich, ein großer Fehler. Und entsprechend wäre es ein großer Fehler, so ein Thema auch zum Gedöns zu erklären. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so in der emotionalen Wahrnehmung des Themas manche Bischöfe auch nicht sehr weit davon entfernt sind.
Aber wer sich umhört, wer mit Menschen in den einzelnen Gemeinden spricht, hört durchaus Positives über Umweltbischof Lohmann. Er brenne für das Thema, heißt es da, und Lohmann weiß um seine Rolle.
Da sollten wir auch nicht jetzt immer nur gucken, was macht jetzt Bischof A oder B, sondern da möchte ich wirklich, dass wir diese Gruppen mit absoluten Fachleuten besetzen, die in jeder Diözese auch ein starkes Sprachrohr sind. Also das würde ich gerne weiter ausdehnen, dass das nicht alles nur abhängig ist von der Stimme eines Bischofs, sondern das möchte ich, dass wir uns da breiter aufstellen.
Die Schöpfung hat keinen ganz leichten Stand im Kirchenalltag. Moritz Küpper über den katholischen Umweltbischof Rolf Lohmann. Sie ist eine Almose, sie ist eine Abgabe und sie ist eine der fünf Säulen des Islam, die Zakat. Wer wohlhabend ist, muss einen Teil seines Einkommens den Armen geben, 2,5%. Der Idee nach bedeutet Zakat Hinwendung zu den Mitmenschen. Das Wort Zakat bedeutet so etwas wie Reinigung, also wer spendet, der wird seelisch sauber. Trotzdem gibt nicht jeder gerne. Und wer wann genau die Abgabe entrichten muss, das alles ist nicht immer klar. Michael Hollenbach berichtet.
Wenn man den Islam verstehen will, muss man einen Unterschied verstehen zum Christentum. Es geht eben weniger tatsächlich um den richtigen Glauben, um die Orthodoxie, sondern mehr um die Orthopraxie, die richtige religiöse Praxis.
Erläutert die Religionswissenschaftlerin Verena Maske. Und zu dieser religiösen Praxis zählt Zakat.
Zakat, das ist eigentlich eine Sozialabgabe, eine Almosensteuer, eine religiöse Pflicht für Muslime, die sogenannte dritte Säule des Islam, die verbindlich jeder Muslim, der gläubig ist, zu zahlen hat.
Das Gebet ist die Hinwendung des Gläubigen zu seinem Schöpfer. Und die Zakat ist die Hinwendung des Gläubigen zu seinen Mitmenschen.
Ergänzt Virus Vladi vom Islamverband Muslime in Niedersachsen. Und der Osnabrücker Islamwissenschaftler Mahmoud Hagat Rashidi weist auf die eigentliche Bedeutung von Zakat im Arabischen hin.
Im allgemeinen Sprachgebrauch im Arabischen bedeutet das Wort Reinigung im Sinne, dass dadurch der Mensch seine Seele vom Geist von innerlichen Krankheiten bereinigt, aber auch Zuwachs im Sinne, dass dadurch, dass man einen Teil von seinem Vermögen entrichtet, wird sein Vermögen sozusagen gesegnet und wachsen.
Eine Zakat in der Höhe von 2,5% seines Einkommens zu entrichten, gehört zu den Pflichten jedes wohlhabenden Muslims. Das Wort Zakat kommt im Koran 32 Mal vor. Zakatpflichtig sind demnach Bauern, die Feldfrüchte anbauen, Vieh- und Edelmetallbesitzer sowie Händler. Zakatpflichtig ist man aber erst, wenn man nach Deckung der Grundbedürfnisse eine bestimmte Einkommensgrenze überschritten hat, den sogenannten Nisab. Laut Koran muss man zum Beispiel mindestens 40 Schafe oder Ziegen besitzen. Aktuell liegt dieser Nisab bei dem Wert von 85 Gramm Gold. Das wirft Fragen für die Moderne auf, meint die Religionswissenschaftlerin Verena Maske.
Wie kann man das im aktuellen Wirtschaftssystem kontextbezogen auslegen? Weil wenn man in islamische Länder schaut, zum Beispiel Ungerechtigkeiten passieren, wenn die sich sehr stark an wörtlichen Aussagen orientieren, dann muss zum Beispiel ein Reisbauer, hat er dann vielleicht eine ganze Menge Zakat-pflichtiges Einkommen und jemand, der eine Gummifabrik besitzt, gar keins, weil Gummi nicht unter das zakatpflichtige Vermögen fällt.
Nur wenige islamische Staaten wie Saudi-Arabien, Malaysia und Pakistan treiben eine Art Zakat-Steuer ein. Das ist aber umstritten, da sich beispielsweise Malaysia noch immer auf die Koranvorgaben bezieht und Zakat vornehmlich von Bauern einzieht, die allerdings zu den ärmeren Bevölkerungsteilen gehören. Diese enge Koranauslegung trifft man allerdings eher selten an. So weist der auch in Deutschland aktive türkische Islamverband Milli Görüş darauf hin, dass jenseits eines bestimmten Einkommens jeder erwachsene Muslim zakatpflichtig sei. Im Internet findet man zahlreiche Zakat-Rechner, mit denen sich die individuelle Höhe der Zakat-Summe bestimmen lässt. Anders als die Kirchensteuer in Deutschland wird Zakat von verschiedenen muslimischen Organisationen eingesammelt.
Eigentlich jeder islamische Verband bietet die Möglichkeit, dort Zakat abzugeben. Dann sind es islamische Hilfsorganisationen, die das natürlich ganz gezielt tun. Muslime helfen ist eine von denen oder Islamic Relief eine andere. Dann sind es lokale Moscheevereine und das ist eigentlich relativ intransparent.
Organisationen wie Milli Görüş, der Verfassungsschutz ein antidemokratisches Staatsverständnis bescheinigt hat, beklagen eine gewisse Nachlässigkeit beim Zakat-Bezahlen. Deshalb hat Milli Görüş eine Kampagne gestartet, offenbar um die Zahlungsmoral zu heben. Kritisiert wird auch, dass die Zakat von den in Deutschland lebenden Muslimen lange Zeit als individuelle Hilfe für arme Menschen in den Herkunftsländern verstanden wurde, auch für die eigene Verwandtschaft. Für wen Zakat eigentlich gedacht ist, das ist im Koran in der Sure Tafba festgehalten.
Die Almosen sind nur für Arme und Bedürftige, für die, die sie eintreiben, für die, deren Herzen für den Islam gewonnen werden sollen, für die Sklavenbefreiung, die Schuldner, für die, die die Sache Gottes voranbringen und für den mittellosen Reisenden. Das ist eine Pflicht von Allah auferlegt. Allah ist allwissend und ist weise.
Diese Sure kann allerdings auch so interpretiert werden, dass Zakat insgesamt für die Sache Allahs eingesetzt werden soll. Und das kann dann fast alles sein.
Vermögenssteuer auf Islamisch, der Islam und die Zakat. Wer sie wann zahlen muss, heutzutage nicht ganz einfach zu sagen. Michael Hollenbach hat berichtet. Hier geht es weiter mit Sandra Pfister und dem Marktplatz. Thema ist der elektronische Personalausweis. Die Redaktion von Tag für Tag hat der Christiane Florin. Ich bin Gerald Bayroth. Bis bald.